Hallo Dani.
Hallo Tim.
Hallo Jan.
Hallo Tim.
Hallo Mario.
Hallo Tim.
Hallo Phil.
Hallo alle zusammen.
Hallo beim Zahlensender. Da sind wir schon wieder. Und besprechen heute die Folge 5 der Staffel 1. Aber vorher haben wir noch ein paar andere Themen. Zum einen gab es noch etwas von den alten Folgen. Mario, du wolltest noch was zu den Einschaltquoten sagen, oder?
Genau. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen. Wikipedia.
Nein.
Eine tolle Seite. Da habe ich mich kurz schlau gemacht, weil ich wissen wollte, wie die Einschaltquoten von der ersten Staffel so aussehen.
Und weil wir ja gesagt hatten, dass die zweite Folge die schlechteste war von den Einschaltquoten her, gell?
Genau, und das stimmt doch. Ja, die war ziemlich schlecht. Aber ja, soll ich die Einschaltquoten von der Folge jetzt sagen, die wir jetzt besprechen? Oder?
Ja, später. Mach mal. Oder und vielleicht von den alten auch noch, damit man den Vergleich nochmal hat.
Na gut, also der Pilot war in zwei Folgen aufgeteilt. Folge 1, 18,6 Millionen Zuschauer. Folge 2, 17 Millionen. Dann Tabula Rasa, das war die dritte Folge, mit 16,54 Millionen. Das wäre die schlechteste. Und die vierte Folge, 18,16 Millionen. Das bezieht sich jetzt aber nur auf die amerikanischen Einschaltquoten,
ja,
nicht die deutschen. Mhm.
Also ist das ja gar nicht so viel auseinander.
Nicht wirklich, nein.
Gut. Dann haben wir auch noch Hörerfeedback bekommen. Wisst ihr, was das heißt?
Nein. Jemand hat uns gehört.
Ja, genau. Wir haben 3 Hörer.
Aha.
Boah. Und zumindest geben 3 Hörer Feedback. Und der erste heißt Christian M. Und er schreibt, also ich fand Shannon schon immer toll.
Also ich glaube, ich weiß ja, wer Christian M. ist. Und lieber Christian, das habe ich von dir erwartet.
Ich habe ja Christian M. angeboten, er kann dann, falls mal eine Shannon-Folge kommt, zu uns kommen.
Ja, wenn er sich das traut und die Meinung auch vertreten kann, kann er das gerne tun.
Ja, das kann er wahrscheinlich nicht, aber versuchen darf man es ja.
Also du meinst die Meinung vertreten?
Ja.
Genau.
Okay. Und überzeugen, dass Shannon toll ist.
Richtig.
Schafft's nicht.
Dann schreibt Sebastian F. Momentan wohl noch etwas schwer, da die Serie noch nicht so viel beinhaltet, aber mehr spekulieren und weniger Folgeninhalt wiedergeben, fände ich toll. Was ist eure Meinung?
Ja, das haben wir auch schon mal angesprochen.
Mhm.
Also es ist ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass er so das Gefühl hat, dass wir da unseren Schwerpunkt so ein bisschen noch verlagern sollten.
Ja. Ja. Ja, ergibt ja eigentlich wenig Sinn, den Leuten das nochmal zu erzählen, was sie eh schon gesehen haben. Ja.
Richtig.
Genau, ich fand auch, dass wir gerade bei den letzten beiden Folgen ziemlich detailliert und auch noch in der Reihenfolge genau punktuell alles wiedergegeben haben. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht notwendig.
Ja,
finde ich auch.
Ja, okay. Und der dritte Hörer, Lateinlehrer von Phil, schreibt: Die Tabula Rasa war nicht nur ein philosophisches Konzept, sondern gab es auch wirklich. Sie war eine wachsüberzogene Schreibtafel in der Antike, bei der die Schrift nach dem Beschreiben wieder entfernt werden konnte.
Ja, die hieß aber nicht Tabula Rasa.
Weiß ich nicht, aber musst du den Lateinlehrer von Phil fragen.
Ich hatte auch Latein und wir haben auch mit diesen Wachstafeln gearbeitet und die hieß nicht Tabula Rasa. Tabula Rasa ist der Zustand dessen, dass nichts mehr drauf ist, aber nicht das Gerät, auf dem du schreibst, in sich heißt nicht Tabula Rasa.
Also Lateinlehrer von Phil, weißt du Bescheid? Vielleicht meldet er sich ja nochmal.
Ja. Ja, bestimmt.
Okay, dann geht's zur Folge. Die Folge 5 hat den Titel Das weiße Kaninchen oder auf Englisch White Rabbit. Also diesmal englischer und deutscher Titel gleich nur übersetzt.
Ja.
Wir können vielleicht später nochmal über den Titel diskutieren, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, warum der Titel in der Folge so ist. Ich habe aber eine Ahnung. Es hat ja irgendwie was mit Alice im Wunderland zu tun, dieses weiße Kaninchen. und der Kaninchenbau. Der Fokus liegt schon wieder auf Jack. Das ist also schon die zweite Jack-Folge in der ersten Staffel. Und das zeigt ja schon, dass Jack irgendwie eine Hauptfigur ist. Wobei ich vermute auch, dass bei den anderen jetzt auch nochmal Wiederholungen kommen, weil natürlich will man irgendwie wissen, wenn man schon was von jemandem erfahren hat, wie es da weitergeht an der Stelle.
Ja, ja. Ich glaube, die werden alle der Reihe um einmal durchgenommen und dann kommt es vielleicht wie fängt dann wieder mit Jack an, mit Kate an.
Naja, offensichtlich nicht, weil Jack ist ja jetzt schon nochmal dazwischen.
Ja gut, aber Jack ist ja auch deutlich eine Art von Hauptcharakter.
Genau, aber ja. Hatte er schon richtige Flashbacks?
Ja, aber ich glaube nur im Flugzeug.
Ja. Genau.
Ja, ja.
Also noch keine
ja alle.
Ja, stimmt. Stimmt, da hast du recht. Okay. Wir sind am Tag 8 nach dem Absturz.
Ist es Tag 8? Ich dachte, das wäre Tag 6. Tag 5 oder Tag 6?
Ich hab, Tag 6.
Ich habe gelesen.
In der Folge ist es Tag 6.
Ja, in der. Nee, ich habe gelesen, es ist Tag 8. Ich will mir jetzt gleich das Feedback von Sebastian F. zu Herzen nehmen und nicht mehr so detailliert den gesamten Ablauf und die gesamten Szenen der Folge nachgehen. Deswegen will ich jetzt mal versuchen, zuerst mal auf die Nebenfiguren ein bisschen einzugehen, die in der Folge vorkommen und dann so die Gesamtgeschichte von Jack zu erzählen. Wir sind ja eh noch am Ausprobieren und gucken, wie das Format am besten funktioniert. Ich denke, wir probieren jetzt einfach mal in den Folgen ein bisschen was aus, was gut funktioniert und was nicht funktioniert.
Ja.
Genau.
Wer kommt denn jetzt überhaupt vor hier in den Folgen? Das ist Walt. Walt hat aber nur einen ganz kurzen Auftritt mit seinem Vater und da putzt er sich die Zähne mit der Zahnpasta, die Sun ihm hergestellt hat. Und Shannon kommt natürlich auch wieder vor in der Folge. Das ist wieder so eine mehr oder weniger lustige Szene. Sie sucht, was sucht sie eigentlich? Mückenspray, oder?
Ja, ich glaube, sie sucht irgend so ein Insektenspray.
Ja, ne? Ja, gegen Sandflies.
Ja.
Sandflies sind ganz gemeine Viecher.
Ach so, was ist das?
Das sind kleine Fliegen, die dich so ähnlich wie Bremsen beißen. Aber die sehen ein bisschen aus wie Fruchtfliegen, vielleicht ein bisschen größer.
Okay, weil in der deutschen Übersetzung haben sie, glaube ich, Flöhe gesagt. Sandflöhen.
Ja. Ja.
Also die gab es in Neuseeland auch, in Australien, glaube ich, auch. Und anscheinend auch irgendwo, wo die dann gestrandet sind.
Okay. Ja, das ist irgendwo in der Nähe von Australien.
Ja, ja. Südpazifik.
Mhm. Und sie kommt dann zu Sawyer und Sawyer sagt erstmal, was sagt er eigentlich? Geh mir aus dem Lichtstelze. Und dann sagt sie, was soll das bedeuten? Lichtstelze. Dann sagt er Licht, Stelze. Und will er dann dieses Spray verkaufen. Und ja, das ist wieder so eine Szene, das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, Sawyer ist für mich 1:1 Han Solo. Genauso solche Sprüche, genauso verhält er sich wie Han Solo.
Finde ich überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, wo...
Entschuldigung.
Nee, bitte ja.
Nee, ich habe nur was zitiert, das war schon, das war auch nicht wichtig. Mach weiter.
Also ich finde, Han Solo hat einfach was viel Charmanteres, was nicht unbedingt verlässlich ist, aber einen sehr viel offeneren weichen Kern. Der ist lustig, aber zugleich ist er auch sympathisch. Und das, was Sawyer da ja angedeutet hat, zu versuchen, war Mückenspray gegen eine sexuelle Gefälligkeit.
Ja, und genauso wie Han Solo. Bleibt für mich 1:1 gleich.
Nee, ich finde immer noch nicht, dass die sich da gleich sind.
Hundertprozentig.
Nein, ich traue Sawyer viel mehr den Alleingang zu. Also ich glaube, während Han Solo an einer Stelle wieder umkehren würde, würde Sawyer nicht umkehren.
Okay.
Gut. Ja, also stimme ich da nicht völlig zu. Also ich finde auch, Sawyer hat nicht diese Liebenswürdigkeit, die man bei Han Solo ja doch immer wieder hat. Das geht dem schon ab, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Gut, ich werde immer wieder darauf hinweisen, dass Sawyer für mich der glückliche ist. Für Han Solo.
Also bei mir ist er auch sympathisch. Der Sawyer. Und Han Solo auch, aber.
Okay.
Also ich sehe schon die Parallelen, warum du mit so einem Vergleich kommst, aber Unterschiede sehe ich schon, aber ich sehe auch die Parallelen.
Parallele sehe ich irgendwo auch, aber ich finde, Sawyer hat noch was sehr viel Herablassenderes, was sehr viel Respektloseres.
Ja, aber ich glaube, er wird auch, also irgendwie ist er jetzt aber auch schon anders als in den ersten Folgen. Also man sieht, wie er so ein bisschen sich jetzt auf die Situation eingestellt hat.
Ja. Er steht ja jetzt auch nicht mehr auf der Liste der meistgehassten Personen ganz oben.
Ja, aber das kommt ja später.
Ja, also seit in dieser Folge.
Ja.
Ja.
Okay, genug zu Sawyer. Was macht Claire in der Folge? Claire sucht ihre Bürste erstmal oder sucht irgendeine Haarbürste und redet dann mit Kate. Und dann kommt raus, dass Claire irgendwie einen Astrologiefimmel hat.
Ja, sie macht da doch irgendwie mit einem Sternzeichen rum, oder? Wie war das?
Zwilling, ja.
Das ist Kates Sternzeichen,
Kate,
oder?
Ja, fragt Kate, was sie ist. Und Kate sagt Zwilling, beziehungsweise sie sagt, du bist Zwilling. Und dann sagt sie ja, weil sie so rastlos sei und noch irgendwas. Das wäre ja so typisch für Zwillinge.
Aber Kate geht irgendwie gar nicht so richtig damit. Sie hält, glaube ich, nichts von Sternzeichen und Astrologie.
Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Das ist mir schon klar, dass du dir da noch nicht so sicher bist bei Kate.
Also grundsätzlich traue ich Kate alles zu, also von Globuli über Handlesen.
Wow.
Okay. Dann kommen wir gleich zu Charlie, denn später geht's Claire nicht so gut. Und Charlie kümmert sich dann um Claire.
Ja, die kommt so ein bisschen näher, oder hat mich das getäuscht?
Ja, das war ja in der letzten Folge schon so. Da hat er ihr ja schon geholfen. Was hat er denn da gemacht, die Sachen ihr hinterher zu schleppen und so?
Ja, genau, hat er geholfen, das Gepäck durch die Gegend zu schleppen.
Genau. Und in der Folge geht es auch darum, dass das Wasser knapp wird. Also Hurley und Charlie finden raus, dass nur noch ein Koffer voll Wasserflaschen da ist. Und später geht es Claire nicht gut und das Wasser ist verschwunden. Das, was noch da ist, das Wenige. Und dann kümmert sich Charlie um Claire und besorgt ihr noch irgendwie die letzten Tropfen Wasser.
Das ist ja eigentlich das Hauptthema der Folge. Das ist ja,
dass das Wasser fehlt.
Richtig, ja, genau. Deswegen gehen die dann ja auch los und suchen Wasser im Dschungel und verlassen quasi den Strand auf der Suche.
Charlie hat ein Tattoo auf dem Arm, das sieht man hier. Da steht, Life is easy with eyes closed. Das ist ein Beatles-Song. Das passt. Passt ein bisschen zu Charlie, finde ich, zu seinem Charakter.
Also ich dachte, im allerersten Augenblick, wo ich dieses Tattoo gesehen habe, dachte ich mir, er hatte sich draufgeschrieben und hat dabei an Shannon gedacht.
Aber wieso an Shannon?
Na, weil die genauso durchs Leben geht.
Ach so.
Das ist genau der Typ.
Aber warum sollte man nicht das Motto von jemand anderem auf den eigenen Namen schreiben?
Ja, richtig. Das war halt nur der erste Augenblick, wo ich dachte, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich hatte nur erwartet, dass sie noch im Hintergrund irgendwo rumspazieren.
Aber
ja,
gut, könnte er sein, wenn er auf einem komischen Drogentrip ist, dass er das für eine gute Idee hält.
Ja. Das Erste, was ich übrigens dachte, ist, dass das dieses Ring-Tattoo ist, was die ganzen Herr-der-Ringe-Hobbits sich haben auf den Arm tätowieren lassen.
Ach, haben sie?
Haben die, glaube ich, gemacht, ja. Und das gibt auch diese komischen Ringzeichen da. Es gibt auch solche Arm-Tattoos.
Ja, aber das ist doch in dieser komischen Schrift, oder?
Ja, ja, genau. Und ich dachte am Anfang, das wäre das, als man es von Weitem gesehen hat. Ja. Aber das haben sie...
In einer Szene konnte man halt live lesen, aber dann hat er sich nicht weiter gedreht und dann dachte ich, was steht denn da jetzt noch? Aber danke, dass du das dann gesagt hast.
Ja. Okay. Und genau, dann kommen wir zu Locke. Du hast ja schon gesagt, Thema der Ereignisse auf der Insel ist eigentlich die Suche nach Wasser und das macht natürlich Locke wieder als der alte Buschjäger.
Das fand ich klasse. Ich glaube, das war die 5. Folge. Da wollten sie, korrigiert mich, es kann auch die 6. gewesen sein. Und auf Englisch sagt Charlie zu den Leuten, die noch mitgehen wollten, nein, ich glaube, das war die 6. Sagt der the Great White Hunter is getting impatient. Also der große weiße Jäger wird ungeduldig und das ist so ein bisschen die Rolle, in der Locke sich, glaube ich, auch sehr, sehr wohl.
War die 5. Folge. Ja.
War die 5?
Das war die 5, wollte ich auch sagen. Fand ich auch so cool.
Fand ich sehr schön, ja.
Ja. Okay.
Aber.
Ja?
Ach nee, ist schon okay.
Dann haben wir dann noch so die Gruppe von Hurley, Charlie, Kate, später auch Sawyer und Said, die eben diesem Wasserdiebstahl nachgehen auf der Insel. Das heißt, zuerst sind es ja nur Hurley, Charlie, Kate und Said und die beschuldigen zuerst mal Sun und Jin, die beiden Koreaner, weil die Wasser haben und sich nicht verständigen können. Und ich glaube, Jin zeigt dann aber auf Sawyer, der irgendwie im Liegestuhl liegt.
Ja.
Und deswegen lauern sie dann Sawyer auf. Und Sawyer hat auch tatsächlich im Dschungel irgendwie so eine Falltür im Boden und hat da irgendwie so Vorräte drin versteckt, aber hat das Wasser nicht.
Das ist so ein kleines Schwarzmarktversteck, ne?
Genau, ja.
Das finde ich schon ganz schön cheeky, was er da macht.
Deswegen ist er ja auch am Anfang in dem Flugzeug rumgeklettert und hat da die Sachen rausgekramt.
Richtig.
Hat und schließlich, ja, sorry?
Cleverer Kerl.
Ja, genau. Ja.
Aber da ist eben noch diese jeder für sich selber
Mentalität. Ja, genau. Und später sagt ja Jack, wir können nicht, wie sagt er, wir müssen versuchen zusammenzuleben, sonst sterben wir allein.
Ja, schon nett.
Ja.
Genau, und schließlich stellt sich aber heraus, dass Sawyer unschuldig war diesmal. Nämlich Boone hat das Wasser geklaut.
Genau, weil Claire war ja zusammengebrochen und da war eben erstmal kein Wasser da, wo die anderen sich um sie kümmern wollten. Aber er hatte das dann wohl genommen, um genug Wasser für sie zu haben. Habe ich das richtig verstanden?
Nee. Hat er zumindest behauptet.
Ja, genau. Aber ich glaube es nicht.
Aber wir kommen auf die Sache vielleicht gleich nochmal, weil man muss vorher was anderes verstehen, was vorher passiert ist, bevor wir darüber reden.
Ja, genau.
Okay. Und dann würde ich nämlich jetzt auch mit Jack loslegen, falls ich nicht irgendwas Wichtiges bei den Nebencharakteren vergessen habe.
Ja, wir können dann ja jetzt nochmal über diese erste Szene sprechen.
Genau. Und dann kommen wir nochmal zu Boone. Ja. Genau. Die Folge beginnt wieder mal mit einer Nahaufnahme von einem Auge, aber eines 12-jährigen Jungen, den man noch nicht kennt bis dahin. Und das stellt sich aber dann gleich heraus, dass das eine Rückblende von Jack ist. Und Jack wird als 12-Jähriger da eben verprügelt. Oder vielleicht ist er auch 13, ich weiß es nicht. Jack wird dann aus diesem Flashback herausgerissen. Und man sieht, dass er sich da wohl gerade dran erinnert hat. Also man sieht so sein Gesicht in der Großaufnahme. Und Charlie ruft nach ihm, weil eine Frau im Wasser treibt und schreit. Charlie kann aber nicht schwimmen, sagt er. Und Jack springt dann direkt ins Wasser, versucht sie zu retten. Und so nachdem er eine Weile geschwommen ist, sieht er dann aber niemanden mehr. Und komischerweise schwimmt dann da Boone, taucht dann da auf und ist aber auch total fertig und kann nicht mehr weiter.
Der berufliche Rettungsschwimmer.
Der Rettungsschwimmer, genau.
Ich dachte, der ist Rettungsschwimmer und dann muss der vom Arzt aus dem Wasser gezogen werden.
Genau. Und das fand ich auch ein bisschen komisch, weil der war vorher nicht zu sehen. Entweder war der die ganze Zeit getaucht unter Wasser und man hat den nicht gesehen, nur die Frau hinten schreien sehen. Und plötzlich ist die Frau weg.
Was ich aber vorher schon komisch fand, war, dass alle anderen am Strand bleiben.
Ganz genau.
Ja, also wenn da draußen eine Frau ertrinkt, das kann doch nicht sein. Ich meine, Charlie, gut, wenn er nicht schwimmen kann, verstehe ich das. Ja. Aber dass alle von diesen 47, 48 Leuten nicht schwimmen können, kann ich mir echt nicht vorstellen. Und die stehen alle brav da und warten, dass der große Jack kommt und die Situation bereinigt.
Ja, Moment. Aber Boone ist ja, wir wissen ja, dass Boone im Nachhinein, dass der schon rausgeschwommen ist, um sie zu retten.
Ja,
ich weiß
aber,
nicht, wie viele die Leute am Strand davon mitbekommen haben, dass Boone rein ist. Aber wenn er Rettungsschwimmer ist...
Dann haben sie aber auch Boone alleine losschwimmen lassen.
Ja, aber wenn er Rettungsschwimmer ist, warum sollte denn dann noch jemand anders mitkommen, um die Frau aus dieser Situation zu retten?
Hast du schon mal im Wasser jemanden transportiert? Also das ist ganz schön schwierig.
Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, aber wie soll man denn einem ausgebildeten Rettungsschwimmer, wenn man selbst keiner ist, dabei helfen, jemanden aus dem hohen Wellengang zu retten?
Na, indem du tust, was er sagt.
Am Anfang kann man das ja auch alles noch vielleicht versuchen zu erklären, aber nachdem Jack dann Boone zurückzieht und immer noch niemand ins Wasser springt,
fühlt sich auch ein bisschen bescheuert. Vor allem, den sieht man ja nicht, den Boone, ne? Der Jack verliert den Überblick, sieht die Frau nicht mehr, taucht ab und dann denkst du, okay, entweder findet er jetzt die Frau oder er findet die Frau nicht, kommt hoch und hat da auf einmal diesen Kacknoob in den Arm.
Und ohne Stifte.
Vielleicht hat er da noch nach Stiften gesucht.
Und dann bringt er den zurück und dann springt immer noch kein anderer von den 45, die am Strand stehen, ins Wasser und lässt den Jack nochmal zurückschwimmen.
Check nochmal rein.
Alle weiterhin.
Wie beim brennenden Haus, einen nach dem anderen.
Sonst hätte halt die Szene nicht funktioniert. Und die Frau geht natürlich dabei drauf, weil Jack kann nur einen retten und die Frau ertrinkt dann.
Ich fand das ein bisschen schade, weil ich hatte schon den Eindruck, dass sie diese Szene nutzen wollen, um Jack noch ein bisschen mehr in diese Anführerposition zu kriegen, die er ja, wie wir im weiteren Verlauf dann erfahren, eigentlich gar nicht will. Das hat sich ja vorher schon angedeutet, aber jetzt wird es ganz klar, er will sie nicht. Und trotzdem wird halt versucht, ihn als denjenigen zu profilieren, der reinspringt, der rettet, der macht, während alle anderen nichts machen. Und das ging halt in der Szene ganz krass auf Kosten der Glaubwürdigkeit und das fand ich sehr schade.
Ja, also das hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert, die Szene. Ja. Fand ich sehr, sehr unglaubwürdig.
Ja, ich fand es halt okay, dass er dann reinspringt, nachdem Charlie ihm das gesagt hat, aber dann, dass ihm die Leute folgen, das hätte für mich, wäre viel glaubwürdiger gewesen.
Ja, zumindest irgendwie 2, 3 ja, Leute
hätten sich ihrem Anführer müssen. Dann helfen und ihm folgen und den nicht eben nicht nur als Anführer sehen, sondern als das, die eierlegende Wollmilchsau, die sozusagen alles regelt im Lager.
Naja, vielleicht hatten die aber auch Angst. Kann man auch so erklären. Warum soll ich mein Leben für jemanden opfern, den ich nicht kenne? Auch wenn wir zusammen auf einer Insel sind.
Ja, das ist ja okay. So Gedanken haben bestimmt auch welche, aber nicht alle. Also, nicht alle.
Ja.
Aber Said oder so, der hätte, denke ich, vom Charakterprofil reinspringen müssen.
Ja.
Außer er kann auch nicht spielen.
Ja, man wollte halt hier, glaube ich, diese Selbstzweifel dann vorbereiten, die Jack danach hat. Dafür ist die Szene, denke ich, da, aber sie ist halt nicht wirklich glaubwürdig.
Ja klar, die Funktion, die kommt bei mir schon an. Mir ist schon klar, was sie damit machen wollten. Sie haben es sich nur irgendwie, finde ich, ein bisschen arg leicht gemacht.
Ja.
Ich glaube auch, dass Boone darin vorkommt, ist ein Schlüsselmoment, dass eben Boone ihm ja nachher sehr böse ist, dass er ihn gerettet hat.
Genau.
Und fragt ihn ja, woher er denn der Anführer wäre und wer ihn gewählt hätte, sozusagen. Also in die Richtung geht das.
Aber es hätte ja auch jemand anders sein können, oder? Hätte ja nicht aber, zwingend Boone sein müssen.
Nö.
Ich finde schon, dass es zwingend Boone sein musste, weil Boone sich so darüber aufregt und Boone eigentlich auch Anführer sein will und sich dann aktiv dazu entscheidet, Anführer zu sein und das geht total nach hinten los.
Also das Gefühl hatte ich eigentlich nicht.
Nochmal kurz, Boone stellt Jack nachher zur Rede, weil Jack Boone gerettet hat und die Frau ertrinken lassen. Genau, und da sagt Boone, er hätte es auch selbst geschafft und hat jetzt wahrscheinlich auch Vorwürfe zu sich selbst, dass sie wegen ihm ertrunken ist. Und deswegen stellt er Jack zur Rede.
Ja,
weil er die Schuld bei Jack abladen will.
Ja, genau.
Ja, und warum Jack denn der Savior von allen wäre, der Retter von allen.
Genau. Und daraufhin kommen wir jetzt auch wieder zum Wasser, weil daraufhin klaut Boone oder versteckt Boone das Wasser hinterher, weil er dann irgendwie meint, er müsste das verwalten.
Genau, weil er sagt, da muss dann jemand Verantwortung übernehmen. Jack hat ja gesagt, das ist nicht mein Bier mit dem Wasser.
Genau.
Und das ist für mich so ein Schlüsselpunkt, dass der Boone da aktiv versuchen will, die Verantwortung zu übernehmen und sich dazu entscheidet, auch ein Anführer zu sein.
Aber das ist ja
im gleichen Moment aber auch beweist, dass er völlig unfähig ist, ein Anführer
zu sein. Ich glaube nicht, dass der weiß, dass er so dämlich ist, wie er ist. Ich glaube, der ist genauso weltfremd wie seine Schwester, nur in die völlig andere Richtung.
Wenn er aber wirklich hätte die Verantwortung auch für alle anderen mit übernehmen wollen, dann hätte er das ja auch klar machen können gegenüber den anderen, die wussten, dass es nur noch diesen Vorrat gibt. Ja,
aber eben,
er Verantwortung übernehmen wollte. Ich glaube, er hat einfach nur Jack die Verantwortung über sich selbst entziehen wollen. Also nicht Verantwortung für alle anderen übernehmen, sondern Verantwortung für sich selbst wieder an sich reißen, indem er dieses Wasser und für Claire, also das, indem er dieses Wasser so, also sich unter den Nagel reißt.
Ich glaube einfach, der hat es nicht richtig zu Ende gedacht. Er wollte einfach zeigen, was er kann, dass er den anderen zeigen kann, dass er das Wasser unter seine Kontrolle kriegt, weil er ist ja ein großer Mann, aber er hat keinen Plan,
wie das Ganze weitergehen soll. Plan. Das ist genauso eine Trotzreaktion, wie bei seiner Schwester mitzugehen.
Genau, die sagt, ich kann alleine fischen. Oder so. Also die so ganz komische Trotzreaktion beide produzieren, die nur dazu führen, dass andere Menschen verletzt werden.
Und das lässt sich ja mit Sicherheit mit dem Alter erklären, aber ich finde, das muss man ihm schon zurechnen, dass er da sich bisher deutlich vernünftiger verhalten hat als seine Schwester.
Ein Scheiß muss ich.
Vernünftiger, er hat vollkommen anders verhalten, weil sie sind schwarz und weiß. Die sind vollkommen, also aber.
Ja, das finde ich auch eigentlich. Er ist eigentlich so das Positive von den beiden.
Ja, aber auf der anderen Seite sind sie sich auch so ähnlich, weil sie eben beide total dämlich sind.
Ja,
also in der Szene hätte eigentlich Shannon das Wasser klauen müssen.
Finde ich das auch. Wäre total egoistisch, glaube ich.
Aber dann wäre sie ja aktiv geworden.
Motiv.
Das passt gar nicht zu ihr.
Aber im Gegenzug zu Wie heißt er noch? Boone, ist es bei Jack ebenso, dass er sich nicht dazu entscheidet, der Anführer zu sein. Der wird halt, er wird es sozusagen, er ist dazu auserkoren.
Aber er will die Verantwortung eigentlich nicht übernehmen.
Nee, genau. Aber ich würde es eben aufgezogen.
Die anderen drücken ihn halt rein in die
Rolle. Das kam ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen raus, wo sie die Trauerfeier veranstalten wollten und ihr hat dann gesagt, ist mir egal, macht was ihr wollt.
Dass man eben sich nicht entscheidet, ich bin jetzt euer Anführer, sondern zum Anführer, wie jetzt in dem Fall ganz stillschweigend im Einvernehmen von allen gewählt wurde.
Ja. Und ich hatte ja immer so die Idee oder die Ahnung, dass Jack irgendwie so ein Control-Freak ist, aber in der Folge wird eigentlich klar, was so das Problem von Jack ist. Und
ja, und dass du nämlich nicht recht hattest.
Ja, genau. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal weiter. Nachdem er die Frau nicht gerettet hat, ist er nämlich total down am Strand und redet mit Kate. Und während er mit Kate redet, die glaubt, dass er irgendwie Schlaf braucht, sieht er nämlich auch wieder diesen G-Man, wie Phil ihn genannt hat, den Half-Life-G-Man knietief im Wasser stehen. Und Kate sieht ihn nicht und sagt dann nur, ich glaube, du musst mal ein bisschen mehr schlafen.
Und ja, und ab dem Moment war es doch auch für jeden Zuschauer klar, oder? Dass da nicht wirklich irgendein Anzugtyp auf der Insel rummarschiert.
Genau, weil sie ihn nicht
sieht. Also allerspätestens ab da, denke ich mal.
Ja, genau. Und dann, wenn er mit Boone diskutiert über das Wasser, sieht er ihn dann nämlich wieder stehen. Diesmal nicht im Wasser, sondern irgendwo im Gebüsch. Und lässt Boone dann einfach stehen, also Jack lässt Boone stehen und verfolgt dann diesen G-Man in den Dschungel rein. Und ja, jetzt müssen wir erstmal nochmal zu den Rückblenden kommen. Erste Rückblende habe ich ja gesagt, Jack ist als Kind verprügelt worden. Und dann gibt es nämlich noch eine zweite Rückblende, wo Jack dann, der junge Jack, das Kind, mit seinem Vater redet. Und sein Vater ist irgendwie ein Arzt, so wie es aussieht auch. Jack hatte ja auch schon mal gesagt, ich bin Arzt, weil irgendwie es ist Tradition. Und sein Vater sitzt mit einem Whiskyglas in so einem Ohrensessel und blickt Jack so ziemlich herablassend an und sagt zu ihm, du hast es irgendwie nicht drauf, lässt dich da verprügeln, obwohl das doch gar nicht deine Sache war. Weil Jack ist ja nur verprügelt worden, weil er seinem Freund helfen wollte, der eigentlich verprügelt worden ist.
Eigentlich ist Jack ja nicht verprügelt worden. Eigentlich ist der Freund verprügelt worden und die anderen haben Jack laufen lassen, wenn er sich nicht einmischt.
Genau, und also er hat sich natürlich eingemischt.
Er hat ein bisschen was abgekriegt, aber eigentlich ist der andere verprügelt worden. Und Jack hat dann den Schwanz zwischen die Beine geklemmt und ist abgezogen.
So wie das Jack halt macht.
Genau. Richtig. Und das sagt ja auch sein Vater sehr schön. Du kannst überhaupt nichts entscheiden. Du bist nicht aus diesem Holz gemacht.
Ja. Er ist doch nicht abgehauen. Der wurde ja auch verprügelt, als er sich eingemischt hat.
Ja, klar. Ja.
Also, das habe ich auch so gesehen.
Dass er aber er hat ihm auch noch gesagt, wenn du dich raushältst, dann sieht dir nichts.
Ja, und dann
aber er hat sich ja nicht rausgehalten.
Er verprügelt wird und dann steht er auf und will ihm helfen und dann kommt er ja so völlig verprügelt bei seinem Vater.
Hat ja Dani auch gesagt. So.
Nee, ich hatte das anders verstanden. Ich hatte das verstanden, dass er aufsteht, um wegzugehen.
Nein.
Nee, er wollte
ihm helfen und hat dann Gesicht,
er wollte ihm helfen.
Zusammen Geist und
Achso. Ja, nee, das blendet ja aus, nachdem man dann diesen großen
und den inneren Halt beherrscht.
genau. Nachdem die Faust direkt auf die Kamera zukommt, weiß man auch, dass er, glaube ich, nicht so weggelaufen ist, oder?
Man sieht aber in der nächsten Szene dann, wie sein Gesicht entstellt ist.
Ja, egal.
Auf jeden Fall, sein Vater kommt mir da sehr streng und herablassend vor und der redet irgendwie auch nicht wie mit einem 12-Jährigen, oder? Der redet wie mit einem Erwachsenen, den er niedermachen will.
Ja.
Also irgendwie mit einem Angestellten, so ein bisschen, der unter ihm steht, den er rund machen kann, immer wenn er schlechte Laune hat.
Ja. Und da wird eigentlich deutlich, dass Jack ein Problem mit seinem Vater hat oder hatte.
Und sein Vater hat da, glaube ich, auch irgendwas getrunken.
Ja.
Er hat ja auch von seinem Tag, der hatte auch einen ziemlich schweren Tag, aber hat dann eben auch erklärt, er kann es eben, er kann sowas halt machen. Und
genau.
Ja, weil er es hat.
Kleiner Junge hat es nicht.
I got it.
Genau.
Und you don't have it.
Und das war's dann mit den Rückblenden in Jacks Kindheit. Danach kommt aber dann eine Rückblende, wo Jack erwachsen ist und wo er seine Mutter trifft, wahrscheinlich auch im gleichen Haus wie vorher. Und seine Mutter sagt, diesmal ist dein Vater richtig weg Was das bedeutet, erfährt man nicht so richtig, aber er sei in Australien und Jack müsste ihn jetzt zurückholen. Und das will Jack erstmal nicht. Sie sagt aber irgendwie, dass Jack schuld daran ist, dass das so ist. Warum, erfährt man auch nicht. Aber Jack entschließt sich dann auf Druck hin doch, seinem Vater nach Australien nachzureisen. Und in Australien kann er ihn aber nicht finden. Geht da in so ein Hotelzimmer. Und ja, der Hotelangestellte sagt dann noch, ihr Vater kann eigentlich nicht weit sein, weil in seinem Zustand kann er eigentlich kein Auto gemietet haben.
Es wird halt klar, dass der Vater ein Trinker ist einfach.
Genau, das wird dadurch deutlich.
Und er völlig alkoholisiert gewesen sein muss, als er in dem Hotel Randale gemacht hat.
Ja, genau. Er macht ja auch eine Schublade auf und da sind zwei fast leere Whiskyflaschen drin.
Ja,
und da sind mehrere Pillenpackungen und so weiter. Also es ist wohl einiges, was der Vater heißt. Und anscheinend hat er es doch nicht.
Genau.
So. Aber ich denke, dass er vielleicht unter beruflichem Druck oder so total zusammengebrochen ist.
Ja.
Genau. Achso, du meinst, vielleicht hat er es doch nicht so drauf, wie er vorher behauptet hat. Genau. Ja.
Wobei ja die Mutter in dem Haus noch was gesagt hat zu Jack, als er sagte, ich kann ihn nicht suchen gehen, sagte sie ja noch. Das steht dir überhaupt nicht zu sagen, was du nicht kannst, nach dem, was du getan hast.
Ja, genau. Die macht ihn irgendwie dafür verantwortlich, dass der Vater jetzt weg ist oder so.
Je nachdem, was er gemacht hat. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch noch aufklären dann in den nächsten.
Ja, aber man weiß es jetzt auf jeden Fall noch nicht.
Aber sie bittet ihn auch gar nicht.
Ja. Nee, sie befiehlt es ihm eigentlich. Ja. Sie erwartet es.
Mhm. Genau. Später stellt sich dann in der weiteren Rückblende heraus, dass Jacks Vater tot ist. Ich glaube, an einem Herzinfarkt ist er gestorben. Mhm. Und Jack muss ihn im Leichenschauhaus identifizieren.
Also er hat sich einfach zu Tode gesoffen.
Genau, ja.
So hab's ich verstanden.
Ja. Sie sagen, glaube ich, es wäre ein Herzinfarkt gewesen aufgrund irgendwie von zu viel Alkohol oder so. Und in einer weiteren Rückblende will Jack ihn dann nach Hause überführen und hat auch dann am Flughafen schon diesen schwarzen Anzug an, mit dem er in der ersten Folge im Dschungel aufwacht und diskutiert mit der Frau am Check-in, dass der Sarg mit ins Flugzeug muss, weil er ihn beerdigen will, möglichst schnell.
Das habe ich nicht verstanden. Warum hat er den Anzug jetzt schon angehabt, den er bei der Beerdigung anziehen möchte?
Ich glaube, weil er direkt vom Flughafen zur Beerdigung will.
Wahrscheinlich
deshalb ist es ihm so wichtig, der Sarg muss jetzt hin, weil die kommen dann da an und dann geht es sofort zur Beerdigung und er will das so schnell wie möglich alles hinter sich bringen.
Genau.
Okay. Und das war ja aber eine Rückblende, die sehen wir, glaube ich, erst nachdem Jack ist ja durch den Wald gelaufen, ist in eine Schlucht gefallen, von da hat Locke ihn dann gerettet und dann sucht er noch weiter und rennt dieser Gestalt hinterher und findet dabei Wasser.
Genau, also Jack findet später das Wasser, jetzt bist du mir aber schon zu schnell, zu weit.
Aber diese Rückblende kommt doch danach.
Ich weiß, ich mach's ja auch nicht in der Reihenfolge, wie sie kommt.
Heute achronologisch.
Ich erzähle einfach jetzt alle Rückblenden. Ich will jetzt erklären, dass der Vater tot ist und will das jetzt zu Ende bringen, damit er beerdigt wird. Nein, also das war jetzt auch die letzte Rückblende. Man sieht am Schalter noch da irgendwie am Check-in noch ein paar andere Leute, glaube ich, im Hintergrund. Ich glaube, Jin geht da noch vorbei und wird aufgeschreckt, weil Jack so die Stewardess oder die Frau da am Schalter anschreit. Aber das ist ja klar, die sind dann halt in Australien, in Sydney am Flughafen gewesen.
Weil sie alle ins selbe
Flugzeug steigen, genau. Genau. Und warum ich jetzt die Zwischensequenzen abhandeln wollte, war der Grund, weil Jack verfolgt jetzt diesen G-Man im Dschungel. Und das ist, sind sehr tolle Szenen, finde ich, weil man immer so den Typen so ganz surreal im Wald stehen sieht, mit dem Rücken zu Jack. Und immer wenn Jack kommt, dann geht er einfach so ganz langsam durch irgendein Gebüsch und ist dann wieder weg. Aber irgendwann dreht er sich um.
Da will ich euch mal was fragen. Ich meine, der Jack, der ist ja Arzt. Und der Jack weiß, dass sein Vater tot ist. Mhm. Würdet ihr an seiner Stelle, wenn ihr der Meinung seid, ihr halluziniert euch jetzt gerade euren toten Vater her, dem wild über eine Insel hinterherlaufen, wo ihr euch nicht auskennt? Oder würdet ihr euch nicht sagen, ach, ich lege mich mal in den Schatten, trinke ein bisschen, sprech vielleicht mit irgendjemandem drüber und dann schauen wir weiter?
Ich glaube, das kommt aufs Verhältnis an, was man zu seinem verstorbenen Vater hat. Und bei dem ist...
Nein, aber es ist doch egal. Also, das ist ein erwachsener Mann und sein Vater ist tot. Das weiß er.
Und der ist Arzt.
Aber das hat ihn ja, ich meine, sein Vater hat ihn ja quasi erst auf die Insel gebracht. Und das ist ja das total Bescheuerte daran.
Ja, aber der Einzige, der bisher so ein mystisches Element an dieser Insel entdeckt hat, ist ja Locke.
Ja, der übrigens in der Folge auch sagt, er hat das The Eye of the Island gesehen.
It was beautiful.
It was beautiful, ja, genau. Ja, aber Jack hat ja noch gar nicht dieses Empfinden von, hier ist irgendwas Übernatürliches. Und von daher, wenn ich Arzt bin und er hatte schon gesagt, ich glaube, ich halluziniere mir was zusammen.
Ja,
er glaubt, er wird verrückt.
Ist klar, dass er dehydriert ist. Dann renne ich nicht
und
in den Dunkeln.
Und nicht geschlafen hat und so. Ja, okay.
Ja, aber er will die Wahrheit wissen.
So. Ja,
was
aber
für eine Wahrheit denn?
Will er denn die Wahrheit finden, indem man eine Halluzination? Also der Punkt stört mich einfach so ein bisschen. Weil der ist kein 10-jähriges Kind mehr.
Ja. Aber ich meine, man denkt immer, okay, es kann auch irgendjemand anderes sein, der eben dann in den Dschungel geht. Aber in der einen Szene, wo er ihn in der Brandung stehen sieht und der ist im nächsten Moment einfach nicht mehr da, dann weiß man, okay.
Ja, und vor allem
ist anscheinend kein realer Mensch.
Jack weiß ja, dass es sein Vater ist. Für uns war es ja am Anfang ein Mensch in einem Anzug.
Genau, also genau.
Da hätte ich auch kein Problem damit gehabt, wenn er irgendeinem fremden Mann im Anzug hinterherläuft.
Glaubst du, er hat ihn schon erkannt? Oder hat er ihn erst erkannt, als er sich umgedreht hat?
Ich glaube, er hat ihn erst erkannt, als er sich umgedreht hat. Und da hat er nämlich dann auch gesagt,
dann ist er ja weiter.
Genau, spätestens also da war der Punkt.
Auch da hat er ja nicht umgedreht und gesagt, okay, ich habe irgendwie gerade einen kleinen.
Ich glaube, er war sich nicht sicher, dass er halluziniert, bis er eben rausgefunden hat, das ist mein Vater.
Also, dass er halluziniert, war ja schon bei dieser Szene am Strand klar.
Weiß ich nicht.
Wo Kate nichts gesehen hat.
Das ist ja
dann sagte er das ja schon.
Ja, vielleicht halluziniert ja auch Kate.
Oder alle. Ja, alle.
Alle außer ihm.
Nicht ich bin der Geisterfahrer, sondern alle.
Na, aber das hat den Jack einfach hart getroffen. Wie der Jan schon gesagt hat, es kommt auch auf das Verhältnis mit dem Vater eben an. Und keine Ahnung, der wollte jetzt rausfinden, was da los ist, warum er ihn sieht. Und das ist wurscht, ob er Arzt ist und er weiß, dass er halluziniert. Das hat ihn wahrscheinlich nur hart getroffen. Das würde ich jetzt mal meinen.
Okay.
Gut, ich glaube, Ronald Profalla erklärt die Diskussion für
das habe ich mich dann gefragt. Also wir wissen ja dann irgendwann, dass es sein Vater ist, der auch im Anzug ist mit Turnschuhen. Und ich habe dann gedacht, ja okay, er sieht ihn vielleicht so, wie er dann im Sarg beerdigt wurde oder so.
Mhm.
Warum hat er Turnschuhe an?
Tja.
Will man jemanden im Sarg das noch möglichst bequem machen?
Vielleicht.
Ein Geheimnis. Weiß,
vielleicht hatten die einfach kein so gutes Verhältnis, dass Jack sich noch darum gekümmert hätte, seine Schuhe auszuziehen.
Schöne Schuhe.
Weil die Schuhe sieht man ja eh nicht bei der Beerdigung. Das ist ja eigentlich immer zugeklappt unten.
Genau, nur die eine Hälfte, die auch.
Aber Locke sagt ihm ja auch, dass er vielleicht ja auch nicht halluziniert. Auch wenn
lass mich noch mal ein bisschen weiter gehen. Ich will noch ein bisschen Struktur reinbringen von der Folge her. Also Jack hat ihn jetzt gesehen. Er hat sich umgedreht und diese Kamerafahrten, die fand ich ganz toll. Die waren immer so rund um Jack und er läuft durch den Dschungel und manchmal sieht man seinen Vater dann auch hinter ihm stehen. Manchmal steht er vor ihm und einmal dreht er sich um und dann fällt Jack erstmal um, ist jetzt überzeugt, dass es sein Vater ist und rennt ihm aber weiter, was ja Phil schon gesagt hat. Und dann stürzt er irgendwie einen Hang runter und kann sich gerade noch an so einem Ast festhalten und hängt über so einer Klippe. Und dann rettet ihn Locke, der ja in den Dschungel gegangen ist, um Wasser zu suchen. Und dann kommt eben dieses Gespräch, was ihr eben schon angedeutet hattet. Jack sagt, ich glaube, ich werde verrückt. Und Locke sagt, du bist nicht verrückt. Er sagt auch noch irgendwie sowas, die verrückt sind, glauben, sie sehen jetzt endlich klar.
Ja.
Und
genau.
Und Locke sagt jetzt aber auch, oder er spricht jetzt auch vom Titel der Folge. Er sagt, du suchst ein weißes Kaninchen, nachdem Jack gesagt hat, ich suche jemanden, der nicht da ist. Und dann sagt das Locke eben, dass er der Insel ins Auge geblickt hat. Und was ich sah, war wunderbar. Oder wie habt ihr es eben gesagt?
Ja, wunderschön.
Dasselbe auf Englisch, ja. Und damit meint er das Monster, oder?
Ich denke auch, dass er damit diese Bestie meint.
Man hört übrigens auch diese Geräusche, wie im ersten Teil, wenn Jack seinen Vater verfolgt. Dieses metallisch-organische Klicken.
Echt, habe ich gar nicht
mitbekommen. Ja, gar nicht mitbekommen.
Ich habe es auch gehört. Ach, das Monster, ich habe mir manchmal eingebildet, ich höre, wie der Vater, die Eiswürfel in seinem Whiskyglas.
Ja.
Die
habe
ich
manchmal eingebildet. Genau, das war beim Flashback, der letzte Flashback, wo er am Feuer sitzt. Das war wirklich so Eiswürfel im Glas.
Aber im Dschungel kommen ganz viele Soundeffekte und da kommt auch dieses Klickergeräusch, was man da im ersten Film gehört hat.
Ich auch nicht.
Aber was ich an dieser Szene so unglaublich unrealistisch fand, dass auf einmal Locke ihn rettet, wo er an dieser Klippe hängt. Von unten kann er ihn nicht gesehen haben und wie kommt er da hin?
Er hat ihn gehört, wie er da entlang rennt und hat in der Nähe Wasser gesucht. Egal, das ist nicht schlimm, das ist Fernsehlogik. Also sowas.
Die Insel ist ja auch nicht groß.
Sowas hört er gar nicht. Warum
er dann der Halluzination hinterher rennt, ist auch Fernsehlogik.
Ja. Nein, das ist was ganz anderes.
Das ist unauthentisch. Das ist nicht Fernsehlogik.
Das muss ja irgendwie in sich logisch sein. Und mit sowas, dass der halt zufällig da jetzt runterfällt, wo der Lok Wasser sucht, meine Güte,
Das ist was
passieren.
Euch stört.
Wäre ja auch doof, wenn er jetzt runtergefallen wäre, der Jack.
Naja, manche sagen so.
Mich hätte das jetzt nicht gestört.
Ich schon.
Ich dachte, ich bin hier der Jack nicht so mag. Jetzt fallt ihr mir in den Rücken. Ich wollte doch auch mal einen haben, den ich nicht so mag.
Aber wenn wir ihn gemeinsam mitnehmen, ist das schön, ne?
Das mag ich den Jack, toll.
Ja.
Okay. Locke sagt dann auch noch, dass dieser Ort anders ist, außergewöhnlich, und dass die anderen das auch alle wissen, sich nur nicht trauen, darüber zu reden.
Ja.
Und er sagt Jack, er soll jetzt weitergehen und nach seinem weißen Kaninchen suchen. Weil auch Locke den Jack als Anführer sieht und er sagt, ein Anführer kann nicht anführen, wenn er nicht weiß, wo er hin muss.
Das finde ich aber nicht, dass Locke auch Jack als Anführer sieht. Es gibt nämlich da diese eine, ich krieg's nicht mehr wortwörtlich
sagt
hin.
Sagt er aber zu
aber,
ihm.
Ja, aber Jack sagt irgendwann, nein, ich bin kein Anführer. Und Locke sagt aber, aber die anderen behandeln dich alle wie einen. Er sagt nicht wir, sondern die anderen.
Ja, okay.
Das ist das, was ich eben angesprochen hatte, dass man sich eben nicht selber entscheidet, dass man der Häuptling ist.
Ja, also du willst sagen, Phil, Locke sieht, dass Jack der Anführer der anderen ist, aber er will nicht angeführt werden.
So hat es auf mich gewirkt, dass Locke das eher so handhabt, solange Jack irgendwelche Dinge beschließt, die mir in den Kram passen, mache ich da gerne mit. Wenn ich was anders sehe, dann mache ich es halt anders.
Mhm. Genau. Er sagt das ja auch so verschmitzt ein bisschen, dass Jack seinem weißen Hasen folgen soll.
Genau. Und das macht er dann auch und Locke geht weiter Wasser suchen. Aber nicht Locke findet dann das Wasser, sondern Jack. Ich glaube, das ist nachts. Jack hat dann plötzlich eine Fackel. Wer da was zu sagen will, es ist halt Fernsehlogik.
Er sitzt an so einem perfekt gebauten Lagerfeuer mitten im Dschungel.
Nach dem Flashback hört er ja diese Eiswürfel im Wasserglas und läuft dem Geräusch hinterher und findet dann das Wasser.
Ja, aber er hat dann eine Fackel halt nachts, das ist ein bisschen komisch.
Hat er sich halt zusammen nachts ein Lagerfeuer gemacht hatte, aber...
Die ist dann Lagerfeuer? Locke bekommen, weil Locke ist immer super ausgerüstet.
Nein, er hat sich abends an ein Lagerfeuer gesetzt.
Echt?
Okay. Ja.
Habe ich nicht mitbekommen.
Und hat dann den Schreit da rausgezogen.
Großartig. Ja, das war Locke, das stimmt, das hat natürlich Locke gemacht. Er hat das in der Tasche gehabt.
Und hat so ein Instant Bonfire.
Ja.
Ja.
Genau, und dann findet er eine Höhle und Wasser. Neben der Höhle, also ein Wasserfall neben der Höhle, und da liegen dann irgendwie so Stoffpuppen und irgendwelcher Kram, der offenbar aus dem Flugzeug ist, und auch ein Sarg.
Und ich habe also nochmal auf die Puppen, er findet ja eine Puppe in dem Tümpel, wo der Wasserfall runterkommt, dieser kleine Wasserfall, und dann fährt die Kamera und da liegen überall Puppen. Mhm. Und warum liegen da überall Puppen?
Weil in dem Flugzeug Puppen transportiert wurden.
Offenbar.
Aber einfach so randommäßig liegen da Puppen? Oder haben die irgendeine Bedeutung?
Das war für den Gruseleffekt.
Wahrscheinlich.
Ja, also wissen wir nicht, warum
da Puppen lagen. Also da konnte ich jetzt keine besondere Bedeutung rausfinden. Außer, dass es schon einfach ein bisschen gruselig aussah, wie diese Puppe da im Wasser lag.
Mhm. Ja. Das ist so eine Emily-Puppe. So.
Ja. Und warum lag da ein Sarg? Der ist halt aus dem Laderaum gefallen. Der lag halt da. Was aber interessanter ist, dass der Sarg leer ist.
Genau.
Er macht ihn auf, weil er erwartet, dass jetzt sein Vater da drin liegt.
Um eben sicher zu gehen, dass er wirklich nur halluziniert.
Ja. Und dann merkt er, dass der Sarg leer ist und zerschlägt den Sarg wütend.
Weil diesen unglaublich stabilen Sarg, den man in die Erde hineinlässt und Tonnen von Erde beschüttet, den zerschlägt er dann mit so einem Knüppel.
Ja, ach, der ist einfach ist krass. Ne? Der Sarg hat den Absturz überlegt und der haut den mit 3 Schlägen.
Krass. Ja. Ja. Ihr müsst das so sehen, durch den Absturz ist der Sarg so instabil geworden, dass Jack den mit 3 Schlägen zerstören konnte. Und dann ist aber die Szene fertig.
Ja.
Wisst ihr, wieso der so wütend dann ist? Weil er jetzt irgendwie doch glaubt, dass er verrückt ist? Oder weil er gedacht hat, dass das jetzt endlich vorbei ist, dieses Kapitel mit seinem Vater und sich damit abgefunden hat und jetzt ist er doch irgendwie nicht tot?
Ja, ich glaube schon, dass er tot ist. Denke ich mal. Weil er hat ihn ja identifizieren müssen in Australien. Mhm,
stimmt, ja, stimmt.
Dass der Vater tot ist, das denke ich auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jack sich in dem Moment nicht mehr sicher ist, ob es so ist oder ob nicht. Mhm. Und mit dem, was Locke ihm dann eingeflüstert hat, ist es natürlich alles noch ein bisschen konfuser. Und ich glaube, dass er vielleicht gehofft hat, dass das der Sarg seines Vaters ist und dass da die Leiche seines Vaters drin ist. Also, dass quasi die Realität wieder so ein bisschen zurechtgerückt wird.
Ach so, ich habe noch gar nicht daran gezweifelt, dass das nicht der Sarg seines Vaters ist. Das kann natürlich sein, dass das ein ganz anderer Sarg ist.
Aber wieso sollten in einem
Flugzeug
2 Särge transportiert werden? Ich könnte mir halt höchstens noch vorstellen, dass er irgendwo verarscht wurde und es irgendwo einen Fehler gab und sein Vater von Anfang an nicht in diesem Sarg lag, obwohl er hätte drin liegen müssen. Mhm.
Oder dass jetzt Sawyer irgendwo hinterm Baum vorspringt und mit der Leiche winkt.
Und sie auch irgendwo verbuddelt hat. Man kann ja nie wissen.
Wie viel gibst du mir für diese Leiche?
Also ich glaube eigentlich nicht, dass es der Sarg seines Vaters ist. Ich glaube es nicht, aber ich glaube, dass er in der Situation es sich gewünscht hat.
Mhm. Aber ihr transportiert so ein paar Sachen mit dem Flugzeug, wo ich denke, what?
Ja, aber du machst doch den Frachtraum voll, oder? Wenn du fliegst, dann kannst du noch ein bisschen Gepäck mitnehmen und dafür Geld verlangen. Also ein bisschen Fracht transportieren.
Ja.
Das ist doch sinnvoll, finde ich. Maximal auslassen.
Ja. Die Särge.
Außerdem lag da so viel Zeug rum, von dem ich gar nicht war, dieses Zeug von... Weil das lag ja auch in der Höhle. Das kann ja eigentlich nicht von deren Absturz gewesen sein. Wie fällt das denn in die Höhle? Nee,
ich glaube, das war so gerade der Rand. Oder der ist ja gar nicht wirklich in die Höhle reingegangen. Das war so am Rand.
Ja? Ja.
Ja. Ja.
Flugzeug.
Also okay. Der Gedanke kam mir jetzt auch nicht.
Okay.
Zu dem Tag wollte ich was sagen. Mhm. In der letzten Folge hat ja der Jack mit der einen Frau gesprochen, die ihren Mann verloren hat. Der hinten am Klo war. Mhm. Das Teil ist abgebrochen.
Rose,
sie war's. Und ich habe zuerst geglaubt, dass er jetzt das Wrack findet. Oder die Überlebenden vom hinteren Teil.
Ja.
Dachte ich zuerst.
Okay.
Mhm. Weil das sah schon so komisch aus mit den Puppen, als hätte irgendjemand da rumgewühlt oder eine Spur gelegt. Und das führt dann richtig zum Wrack.
Kommt ja dann vielleicht in der nächsten Folge auch noch. Mal gucken. Okay, aber jetzt ist die Szene erstmal um. Und dann kommt Jack am nächsten Tag einfach zurück in der nächsten Szene und kommt gerade in diesen Tumult, als alle Boone beschuldigen.
Ja.
Und dann hält Jack diese Rede, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Er sagt, er hat Wasser gefunden und sagt, wir müssen uns alle mal ein bisschen zusammenreißen. Hier kommt wohl niemand mehr, der uns finden wird. Und so wie jetzt alle hier für sich am Strand rumhocken, das bringt nichts. Und dann kommt eben dieser Satz, wenn wir nicht zusammenleben können, dann sterben wir allein.
Eben, und ich glaube, da hat er dann, warum auch immer es er dann erst erkannt oder akzeptiert hat, als er einen leeren Sarg gefunden hat, dass er sich jetzt in den Umstand fügen muss, dass die anderen ihn so als ihren Anführer ansehen.
Mhm.
Denke ich mal, sonst hätte er, weiß ich nicht, ob er diese, das war ja wirklich eine richtige...
Eine Brandrede.
Rede. Ja. Bill Pullman da, heute ist der 4. Juli und so weiter.
Ja.
Mhm. Also ich glaube, und wenn man dann auch weiterblickt, denke ich, wird er, also merkt man auch, dass er öfter eine Initiative ergreift.
Mhm. Okay. Und dann ist die Folge eigentlich um. Wir haben erfahren, wer Jacks Vater ist, wer der G-Man war. Es gibt jetzt noch so eine Szene nachts, in der Jack Kate diese Geschichte erzählt. Zumindest erzählt er ihr, dass sein Vater gestorben ist. Und ja, das ist aber eigentlich nichts mehr, wo es jetzt nochmal spannend wird. Also nur noch so ein kurzes Gespräch. Da ist mir noch aufgefallen, dass hier jetzt wieder diese sehnsüchtige Lost-Musik, dieses Lost-Thema kam, was öfters kommt. Das können wir vielleicht irgendwann mal einspielen. Also immer in so ruhigen Momenten kommt dieses typische Lost-Thema. Und das war auch hier. Und diesmal kein Schockeffekt am Ende, wie sonst so oft.
Ja.
Gut für mich.
Gut für dich, wieso? Damit du schlafen kannst?
Ich bin fürchterlich anfällig für Schockeffekte.
Ach so. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, noch zu besprechen?
Nee. Ich fand es nur schade, dass Jack noch pünktlich gekommen ist. Ich hätte echt gedacht, die hätten den gelünscht.
Ja.
Ach, Boon.
Ja.
So. Auf einer Skala von 1 bis 6 heute, also Schulnoten.
Ja. Gehen wir von 1 bis 10 jetzt auf 1 bis 6?
Das hat einen Grund, aber den kann ich dir noch nicht erzählen. Das ist dein Schicksal.
Du bist das Auge der Insel. Also,
sind jetzt höhere Noten, niedrigere Wertung.
Ja, also eine 1 ist das Beste und eine 6 ist das Schlechteste. Schulnoten.
Aber wir haben nur 5 Noten in Österreich.
Was ja, dann musst du jetzt mal an Deutschland denken. Weil wir brauchen unbedingt 6 Zahlen und irgendwann wirst du begreifen, warum. Das erklärt sich alles in einem Flashback.
Ich weiß das bestimmt jetzt schon.
Bestimmt. Okay, dann fang doch mal an zu bewerten, Jan.
Aber wenn ich jetzt eine 6 sage, ist das eigentlich eine 0, ne?
Nee, wenn aber du jetzt eine 6 sagst, okay, dann ist das die schlechteste Wertung.
Ich gebe ihr eine befriedigend.
Eine 3?
Ja, eine 3.
Warum?
Weil ich fand sie gut. Ich lasse mir aber die 1 noch.
Aber eine gut ist eine 2.
Aber ich fand sie auch nicht so gut, dass es für mich eine 2 ist. Also, okay. Also das kann jetzt am Charakter Jack liegen, das kann an den Ungereimtheiten liegen, die wir angesprochen haben. Das kann an diesem Ego-Trip liegen, den Jack gemacht hat, indem er eben so vollkommen panisch durch den Dschungel einer Geistergestalt hinterhergerannt ist. Was aber auch ein Spannungselement sein kann oder ist eigentlich.
Okay, also du bleibst bei der 3.
Ich bleib bei der 3 plus.
Okay, Dani?
Ja, ich gebe auch eine 3, aber eine 3 minus. Ich fand die Folge so lala. Zum einen finde ich wirklich Jack als Charakter momentan so schlaftablettig, dass es schon schwierig ist. Aber ansonsten war sie ganz gut gemacht. Es gab ein paar Ungereimtheiten. Von daher, naja, es ist halt Mittelfeld.
Okay, Phil?
Ah, das tut mir leid, aber ich muss mich den beiden anschließen. Also für mich ist das auch eine 3. Also die Flashbacks fand ich ziemlich interessant, die Inselhandlung eher weniger. In der Summe ist es einfach eine okaye Folge. Ja.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich gebe ihr eine 2. Ich fand es ein bisschen besser als ihr also. Ich fand auch die Insel-Sachen gut. Ich fand die Handlung um Jack gut, obwohl ich ja Jack bisher nicht so mochte, weil ich ihn immer so als so zu korrekten Typen fand, der immer allen hilft und alles gut macht. Aber ich fand die Folge an sich mit dem G-Man und der Verfolgung im Dschungel fand ich schon spannend und auch ein bisschen gruselig. Also eine 2. Und dann noch der Mario.
Ja, ich hätte Folge eine 2 gegeben, aber ich hätte mir nämlich gewünscht, dass es mit dem G-Man noch nicht aufgelöst wird. Also, okay. Dass das noch weiter verfolgt wird in den nächsten paar Folgen noch, aber das ging mir irgendwie viel zu schnell. Aber ich fand es ziemlich spannend, das mit Jack, seine Flashbacks und das mit dem G-Man, wie ihn ganz halt verfolgt und dann halt die Höhle findet zum Schluss. War auch ein bisschen unheimlich dann.
Mhm. Danke.
In meiner Erinnerung war das lustigerweise so, dass sich das viel, viel länger hingezogen hat, bis aufgelöst wurde, wer dieser Mann im Anzug war.
Aha.
Also ich dachte, das geht jetzt noch eine ganze Weile in der ersten Staffel, dass man den Typen sieht. Aber ja, hat mich meine Erinnerung getäuscht. Es waren jetzt effektiv nur 2 Folgen, oder?
Ja, ich ja, glaube, ich 3. In der letzten hat man nichts davon gesehen und in der davor, oder? Ach, so ist das mit der Erinnerung, keine Ahnung.
Ja, genau.
okay, dann wie immer das traditionelle Schlusswort von allen. Phil?
Light, Sticks.
Okay. Mario?
Unheimliche Puppen.
Okay. Danny?
The Great White Hunter.
Okay. Dann sage ich G-Man. Und Jan?
Wasserknappheit.
Schön. Ja, jetzt bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich jetzt weniger detailliert über die Folge geredet habe oder nur mehr durcheinander. Aber
naja, wir schauen mal, wie es ankommt.
Genau,
ich glaube, es war jetzt halt überhaupt nicht chronologisch und es war nicht sehr detailliert, was die Handlung angeht, sondern eben detailliert, was wir über die Handlung denken, oder?
Das fand ich eh gut so.
Ja, ja. Und wenn ihr Hörer das auch denkt, dann oder auch nicht denkt, dann könnt ihr uns kontaktieren auf zahlensender.net oder auch auf Twitter unter dem Account zahlensender.net ohne Punkt oder auch auf app.net unter dem Account zahlensender. Wir freuen uns über Feedback und freuen uns auf die nächste Folge. Ciao.
Tschüss.